Zacharias und Elisabeth. Lukas Kapitel 1, die Verse 5 bis 12. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, war ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Der hatte eine Frau von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten in allen Geboten und Rechten des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren recht betagt. Es begab sich aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, stehend zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Das erste Ereignis, von dem im Lukas-Evangelium berichtet wird, ist die plötzliche Erscheinung eines Engels vor einem jüdischen Priester namens Zacharias. Der Engel kündigt ihm an, dass ihm durch ein wunderbares Eingreifen Gottes ein Sohn geboren werden wird und dass dieser Sohn der Vorläufer des lange verheißenen Messias sein wird. Das Wort Gottes hatte eindeutig vorausgesagt, dass, wenn der Messias komme, jemand vor ihm hergehen und ihm seinen Weg vor ihm herbereiten würde. Die Weisheit Gottes sorgte dafür, dass er in die Familie eines Priesters hineingeboren werden wurde, als dieser Vorläufer erschien. Wir können uns nur sehr schwer eine Vorstellung von der gewaltigen Bedeutung der Ankündigung dieses Engels in dieser Periode der Weltgeschichte machen. Im Denken eines frommen Juden muss sie eine frohe Botschaft voll großer Freude gewesen sein. Es war seit den Tagen Maleachis die erste Mitteilung von Seiten Gottes an Israel. Es brach das lange Schweigen von 400 Jahren. Sie sagte dem gläubigen Israeliten, dass die prophetischen Jahrwochen Daniels nach langer Zeit endlich erfüllt waren, dass Gottes beste Verheißung endlich erreicht werden sollte und dass der Same im Begriff stand zu erscheinen, in welchem alle Nationen der Erde gesegnet werden sollten. Wir müssen uns gedanklich in die Lage des Zacharias hineinversetzen, damit die Verse, die wir vor uns haben, für uns ihr volles Gewicht entfalten. Lasst uns zum einen in dieser Stelle das hohe Zeugnis, welches dem Charakter von Zacharias und Elisabeth ausgestellt wird, beachten. Wir erfahren, dass sie beide gerecht vor Gott waren und wandelten in allen Geboten und Rechten des Herrn untadelig. Vers 6. Es macht wenig aus, ob wir diese Gerechtigkeit als das interpretieren, was allen Gläubigen zu ihrer Rechtfertigung zugerechnet wird, oder als das, was innerlich in den Gläubigen durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes zu ihrer Heiligung gewirkt wird. Diese zwei Arten von Gerechtigkeit werden nie voneinander getrennt. Es gibt keine Gerechtfertigten, die nicht auch Geheiligte sind. Und es gibt keine Geheiligten, die nicht auch gerechtfertigt sind. Für uns möge es genügen zu wissen, dass Zacharias und Elisabeth Gnade empfangen hatten, als Gnade sehr selten war, und dass sie all die belastenden Satzungen des Zeremonialgesetzes mit frommer Gewissenhaftigkeit gehalten hatten, als nur wenige Israeliten über den Namen und die Form hinaus sich darum kümmerten. Die Hauptsache, die uns alle betrifft, ist das Vorbild, welches dieses heilige Ehepaar uns Christen vorhält. Lasst uns alle danach streben, Gott treu zu dienen und völlig unserem Licht entsprechend zu leben, ebenso wie sie es taten. Lasst uns nicht die klaren Worte der Schrift vergessen, die da sagt, wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht. Glückselig sind jene christlichen Familien, in welchen berichtet werden kann, dass Mann und Frau beide gerecht sind und sich darin üben, ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Lasst uns zweitens in diesem Abschnitt die schwere Prüfung beachten, die Gott Zacharias und Elisabeth auferlegen wollte. Wir lesen, dass sie kein Kind hatten. Vers 7. Das volle Gewicht dieser Worte kann von einem heutigen Christen kaum verstanden werden. Einem Juden unter dem alten Bund vermittelten sie den Gedanken an ein sehr schlimmes Elend. Kinderlos zu sein, gehörte zu den bittersten Schmerzen. Die Gnade Gottes befreit niemanden von Schwierigkeiten. So gerecht, wie dieser heilige Priester und seine Frau auch waren, hatten sie doch ein schweres Los. Lasst uns daran denken, wenn wir Christus dienen, und lasst uns Prüfungen nicht als etwas Befremdendes werden. Lasst uns vielmehr glauben, dass eine Hand der vollkommenen Weisheit unser ganzes Los ermisst und dass Gott, wenn er uns züchtigt, dieses tut, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wenn Nöte uns näher zu Christus und der Bibel bringen und ins Gebet treiben, dann sind sie positive Segnungen. Wir mögen jetzt noch nicht so denken, aber wir werden so denken, wenn wir in einer anderen Welt aufwachen. Lasst uns außerdem in dieser Stelle das Mittel beachten, durch welches Gott die künftige Geburt Johannes des Täufers ankündigte. Wir lesen, dass ein Engel des Herrn den Zacharias erschien. Vers 11. Der Dienst der Engel ist unzweifelhaft ein tiefgründiges Thema. Nirgendwo in der Bibel finden wir sie so häufig erwähnt wie in der Zeit des irdischen Dienstes unseres Herrn. Zu keiner anderen Zeit lesen wir von so vielen Engelerscheinungen wie zur Zeit der Menschwerdung unseres Herrn und seines Eintritts in diese Welt. Die Bedeutung dieses Umstandes ist hinreichend deutlich. Er sollte die Kirche lehren, dass der Messias kein Engel war, sondern der Herr, sowohl der Engel als auch der Menschen. Engel kündigten sein Kommen an. Engel verkündigten seine Geburt. Engel freuten sich über seine Erscheinung. Und indem sie dies taten, machten sie deutlich, dass er, der kam, um für Sünder zu sterben, nicht einer von ihnen war, sondern einer, der weit über ihnen steht, der König der Könige und der Herr der Herren. Eine Sache hinsichtlich der Engel dürfen wir in jedem Fall nicht vergessen. Sie haben ein tiefes Interesse am Werk Christi und an der Errettung, die Christus geschaffen hat. Sie sangen hohen Lobpreis, als der Sohn Gottes herniederkam, um durch sein eigenes Blut Frieden zwischen Gott und den Menschen zu machen. Sie frohlocken, wenn Sünder Buße tun und unserem Vater im Himmel Kinder wiedergeboren werden. Sie freuen sich, denen dienen zu dürfen, die Erben des Heils sein werden. Lasst uns danach streben, wie sie zu werden, solange wir noch auf der Erde sind, ihre Gesinnung zu hegen und an ihren Freuden Anteil zu haben. Auf diese Weise sind wir im Einklang mit dem Himmel. Von jenen, die dort eingehen werden, steht geschrieben, dass sie wie die Engel sein werden. Lasst uns schließlich in diesem Abschnitt die Wirkung beachten, welche die Erscheinung eines Engels auf die Seele des Zacharias hatte. Wir lesen in Vers 12, und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Die Erfahrung, die dieser gerechte Mann hier macht, stimmt genau mit derjenigen von anderen Heiligen unter ähnlichen Umständen überein. Mose am brennenden Dornbusch und Daniel am Strom hielt de Kehl, die Frau am Grab des Lazarus und Johannes auf der Insel Patmos, alle zeigten sie eine ähnliche Furcht wie Zacharias. Ebenso wie er zitterten sie und wurden von Furcht überfallen, als sie Gesichter von Dingen sahen, die einer anderen Welt angehörten. Wie können wir diese Furcht erklären? Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort. Sie entsteht aus unserem innerlichen Empfinden von Schwachheit, Schuld und Verderbnis. Die Schau eines Himmelsbewohners erinnert uns zwangsläufig an unsere eigene Unvollkommenheit und unsere Unfähigkeit, von Natur aus vor Gott zu stehen. Wenn Engel schon so groß und schrecklich sind, was wird der Herr der Engel dann erst sein? Lasst uns Gott preisen, dass wir einen mächtigen Mittler zwischen Gott und Menschen, den Menschen Jesus Christus, haben. Im Glauben an ihn dürfen wir Gott mit Freimütigkeit nahen und den Tag des Gerichts ohne Furcht erwarten. Wenn die mächtigen Engel ausgehen werden, um die Auserwählten Gottes zu versammeln, werden die Auserwählten keinen Grund zur Furcht haben. Für sie sind die Engel Mitknechte und Freunde. Lasst uns erzittern, wenn wir an den Schrecken denken, den die Gottlosen am jüngsten Tag haben werden. Wenn selbst die Gerechten durch ein plötzliches Gesicht freundlicher Geister beunruhigt werden, was werden dann die Gottlosen empfinden, wenn die Engel ausgehen werden, um sie wie Unkraut zur Verbrennung zu sammeln? Die Ängste der Heiligen sind unbegründet und dauern nur eine kleine Zeit an. Die Ängste der Verlorenen werden sich, wenn sie einmal aufgekommen sind, als wohlbegründet erweisen und für immer andauern.